SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Brüssel jagt Terroristen, doch im Kampf gegen den Terror fehlt es an Grundlegendem, zum Beispiel an einem vollständigen Einwohnerregister. Zypern stoppt 6 mutmaßliche Islamisten. Gekommen waren sie vom Euro-Airport in Basel-Mülhausen. Dann Geldautomaten als Geldmaschinen. Von wegen. Verdienen lässt sich damit immer weniger. Nun spannen 2 der größten Anbieter zusammen. Und ihr habt das Unmögliche möglich gemacht.
Ustedes hoy hicieron posible lo imposible.
Argentiniens neuer Präsident Mauricio Macri feiert seinen Wahlsieg. Erfolge kann er bis jetzt als Fußballfunktionär vorweisen. Doch nun soll er es als Staatschef richten. Wir sprechen darüber im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Pascal Schmitz mit den Nachrichten.
Zypern hat 6 Männern die Einreise verweigert, die am Samstagabend vom Euro-Airport Basel-Mülhausen-Freiburg abgeflogen waren. Der Grund für die Einreisesperre? 3 der Männer sollen islamischen Extremisten nahestehen. Das berichten verschiedene Medien, die sich auf zypriotische Sicherheitskreise berufen. Laut dem Bundesamt für Polizei ist unklar, ob die Männer vom Schweizer oder vom französischen Teil des Euro-Airports abgeflogen waren. Es handelt sich um französische Staatsangehörige. Sie würden deshalb nach ihrer Rückkehr nach Basel-Mülhausen den französischen Behörden übergeben. Der britische Premierminister David Cameron hat Frankreich im Kampf gegen die Terrormiliz IS Unterstützung zugesichert. Bei einer Medienkonferenz mit Frankreichs Präsident François Hollande sagte Cameron, die französische Luftwaffe könne einen britischen Stützpunkt auf Zypern nutzen. Außerdem könne die britische Luftwaffe französische Flugzeuge in der Luft betanken. Und auch auf Geheimdienstebene solle intensiver zusammengearbeitet werden. Zuvor hatten Cameron und Hollande in Paris der Terroropfer gedacht, vor dem Konzertsaal Bataclan, wo am meisten Leute gestorben waren. Bei den Attentaten am 13. November wurden 130 Menschen getötet. 2 Wochen nach dem Tod von Helmut Schmidt nimmt Hamburg Abschied vom ehemaligen Bundeskanzler. Die Beerdigung begann mit einem Staatsakt. Die Zeremonie in der Kirche St. Michaelis fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Unter den rund 1800 Trauergästen waren der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel, der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing und der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger. Er würdigte Schmidt als einen besonderen Freund, der Mut und Visionen nie für sich reklamiert, aber verkörpert habe. Nach einem Trauerzug durch die Stadt wird Helmut Schmidt beigesetzt. Er war am 10. November 96-jährig gestorben. Die Schweizer Privatbankengruppe EFG International streicht 200 Stellen. Einige der 29 Büros weltweit würden geschlossen, teilt EFG mit. Damit sollen jährlich rund 5% der Kosten eingespart werden. Wo Büros geschlossen und Stellen abgebaut werden sollen, will EFG später bekannt geben. Die Bankengruppe erwartet für das zweite Halbjahr einen tieferen Gewinn. Wirtschaftliche Unsicherheiten drückten vor allem die Geschäfte in Schwellenländern. Der Ölbohrkonzern Transocean mit Sitz in Steinhausen im Kanton Zug will seine Aktien nicht mehr an der Schweizer Börse handeln lassen. Zu den Gründen macht das Unternehmen in seiner Mitteilung keine Angaben. Die Transocean-Wertpapiere sollen aber weiterhin an der New Yorker Börse gehandelt werden. Mit dem Rückzug von Transocean wird ein Platz frei im Swiss Market Index SMI, der Liste mit den 20 wichtigsten Unternehmen, die an der Schweizer Börse gehandelt werden. Als aussichtsreichste Kandidaten für den Platz gelten Swiss Life, Clariant, Lonza und Galenica. Pascal Curadi wird neuer Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank AKB. Der heutige Finanzchef der Post löst im 3. Quartal 2016 Rudolf Dellenbach ab. Eigentlich hätte Andreas Wespi, der frühere Chef der Bank Coop, im letzten Mai neuer Chef der AKB werden sollen. Daraus wurde aber nichts, weil Wespi vor gut einem Jahr von der Finanzmarktaufsicht FINMA mit einem 3-jährigen Berufsverbot belegt wurde. Dies wegen Manipulationen der Bank Coop-Aktie. Die Gotthard-Bahnstrecke ist wieder offen. Nach dem Steinschlag vom Wochenende fahren sowohl Güter- als auch Personenzüge wieder zwischen Erstfeld und Göschenen. Laut einer SBB-Sprecherin ist der betroffene Abschnitt allerdings bis Donnerstag nur einspurig befahrbar. Beim Steinschlag am Samstagabend waren ein Strommast und die Fahrleitung beschädigt worden. Nach dem Wetterumschwung ist mit dem Oberalppass auch der letzte Alpenübergang im Kanton Uri gesperrt worden. Die Behörden haben wegen dem vielen Neuschnee, tiefen Temperaturen und den Wetteraussichten die Wintersperre verhängt. Schon letzte Woche waren der Susten, der Gotthard, der Furka und der Klausenpass bis im Frühling gesperrt worden. Bei Lokalwahlen in Hongkong haben Vertreter der prodemokratischen Regenschirmrevolution offenbar Sitze gewonnen. Von den insgesamt 431 Sitzen in den Bezirksräten entfallen zwischen 4 und 8 auf Vertreter der Regenschirmrevolution, berichten Agenturen. Dies zeigten erste Ergebnisse. Das Wetter. Am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne, in den Alpen ist es meist sonnig. Morgen liegt im Mittelland stellenweise Nebel, sonst geht es mit sonnigem, aber kaltem Wetter weiter. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen um 2 Grad, im Tessin gibt es rund 8 Grad.
Panzerfahrzeuge mitten im Stadtzentrum, schwer bewaffnete Sondereinheiten auf Patrouille. Noch immer herrscht in Brüssel der Ausnahmezustand, die höchste Terroralarmstufe. Und das bereits den dritten Tag in Folge. Die belgische Hauptstadt hat offensichtlich ein Sicherheitsproblem. Ein Grund: die Behörden der Problemgemeinde Molenbeek wissen nicht einmal, wer alles in ihrem Stadtteil lebt. Denn ein umfassendes Einwohnerregister fehlt. Einzelheiten im Bericht von Oliver Washington.
Die belgische Regierung werde in Molenbeek aufräumen und für Ruhe und Ordnung sorgen. Das hat der belgische Innenminister bereits unmittelbar nach den Pariser Anschlägen gesagt, als klar war, dass die Spuren nach Molenbeek führen. An diesem Wochenende hat Jan Jambon das ein wenig präzisiert und gegenüber einigen Journalisten Folgendes beigefügt.
J'ai appris qu'à Molenbeek, on ne sait pas à chaque adresse quels sont les gens qui vivent là-bas. Pas tout le monde est inscrit dans le registre communal.
Dass die Gemeinde Molenbeek kein umfassendes Personenregister habe und nicht wisse, wer alles in Molenbeek lebe, sei ein Sicherheitsproblem. Deshalb werde die Regierung nun mit der Gemeinde alle Menschen registrieren.
Ça c'est point de vue sécurité quelque chose on doit résoudre. On va registrer ensemble avec la commune. On va faire un effort pour registrer tous les gens.
Diese Aussagen haben auch in Belgien für einige Aufregung gesorgt. Auch Markus Wunderle von CRISP, einem Zentrum für soziale und politische Studien, hat dies mitbekommen. Er sagt aber:
So gesagt hat mich das nicht überrascht.
Er geht sogar davon aus, dass auch andere Brüsseler Gemeinden keine vollständigen Personenregister haben. Markus Wunderle erwähnt 3 Erklärungsansätze. Erstens hätten die Menschen, die in Brüssel lebten, eine gewisse Freiheit. Wenn sie von einer Gemeinde in eine andere Gemeinde ziehen, müssen sie sich erst nach einer gewissen Zeit anmelden. Der belgische Staat sei hier sehr großzügig. Aber so gäbe es natürlich immer Personen, die während einer gewissen Zeit nirgends registriert seien.
Das ist jetzt die administrative Seite. Es gibt natürlich auch immer Leute, die man nicht registrieren kann, weil man sie nicht kennt. Leute, die bei Familie oder Angehörigen oder bei Freunden wohnen, die ihren Namen nicht an die Tür setzen, die keine Post empfangen, die keine Rechnungen bezahlen. Diese Leute, die registriert man dann überhaupt nicht, die sind nicht bekannt.
Aber als wichtigsten Grund nennt Markus Wunderle die kleinräumige politische Struktur Belgiens und vor allem auch Brüssels. Die Grossregion Brüssel ist in 19 Gemeinden unterteilt, die politisch voneinander unabhängig sind. Und weil das meistens relativ kleine Verwaltungen seien, würden diese die Personen, die auf ihrem Gebiet lebten, auch nicht allzu häufig kontrollieren. In der Problemgemeinde Molenbeek soll sich das nun ändern. Daneben läuft in Belgien auch immer wieder die Diskussion, dass Gemeinden oder auch Polizeikorps fusionieren sollten. Aktuell gibt es in der Grossregion Brüssel verschiedene Polizeikorps, die bei grossen Aktionen zusammenarbeiten müssen. Da stellt sich dann die Frage, ob eine einzige Polizei für die Grossregion Brüssel nicht besser wäre.
Oliver Washington, Sie leben in Brüssel. Die Stadt bleibt auch heute in Alarmbereitschaft, die U-Bahnen fahren nicht, die Schulen und viele Geschäfte sind geschlossen. Steht das Leben in Brüssel still?
Also es sind schon bedeutend weniger Menschen unterwegs als an einem normalen Montag, aber es gibt auch heute viele, die zur Arbeit gehen. Ich war heute Vormittag früh unterwegs und habe auch mit den Leuten gesprochen und da gab es auch ganz unterschiedliche Reaktionen und hören wir doch kurz, was 2 Frauen gesagt haben.
C'est l'enfer. Vous sortez, vous ne savez pas si vous allez retourner chez vous, vos enfants dans la rue, vous ne savez pas s'il va entrer. On vive l'enfer.
Ça va passer, il ne va rien se passer de toute façon. Hein. Tout le monde est au courant, c'est pas maintenant qu'ils vont faire une attaque.
Die eine spricht also von der Hölle und die andere nimmt das alles ziemlich gelassen. Das also zwei Reaktionen von heute Morgen früh.
Wie unmittelbar ist denn die terroristische Bedrohung immer noch?
Es gab ja gestern Abend noch eine große Antiterroraktion und die Bundesanwaltschaft, die belgische Bundesanwaltschaft, hat danach mitten in der Nacht eine Medienkonferenz durchgeführt. Zahlreiche Journalisten sind auch extra gekommen. Aber die Bundesanwaltschaft hat nur mitgeteilt, dass sie 16 Personen festgenommen haben, aber keine Waffen und auch keinen Sprengstoff gefunden hätten und dass auch die meistgesuchte Person nicht darunter sei. Und deshalb gehen eben die Aktionen heute auch weiter und deshalb muss man auch davon ausgehen, dass die Bedrohung noch immer hoch ist und auch unmittelbar.
Der Ausnahmezustand dauert bereits den dritten Tag. Wie lange, Oliver Washington, können, wollen die Behörden ihn aufrechterhalten?
Das ist eine gute Frage. Im Jahr 2007 hat die Regierung schon mal für Brüssel die höchste Terroralarmstufe ausgerufen. Damals dauerte das vom 21. Dezember bis am 3. Januar. Das waren also 13 Tage. Natürlich war das während den Ferien und insofern können wir das nicht ganz mit der heutigen Zeit vergleichen. Aber wenn wir das trotzdem als Referenz nehmen, dann kann es schon sein, dass wir noch einige Tage damit leben müssen.
Danke für diese Informationen. Das war Oliver Washington, unser Korrespondent direkt aus Brüssel. Und mit diesen Themen geht es hier im Rendezvous weiter. Der Terror von Paris erreicht den Präsidentschaftswahlkampf in den USA.
And if these attacks remind us of anything, it is that we're living in serious times that require serious leadership.
Wenn uns die Attacken etwas zeigen, dann, dass wir in schwierigen Zeiten leben, die verantwortungsvolle Führung brauchen. Die Präsidentschaftskandidaten versuchen sich mehr oder weniger geschickt in Außenpolitik. Dann Kerzenlicht statt Glühbirnen auf der Krim. Mit einem Angriff auf die Stromversorgung verschaffen sich die Krim-Tataren Gehör. Ob sie es finden, klären wir im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Und der offene Strommarkt für alle lässt auf sich warten.
Wir sind wirklich im Rückstand, das ist so,
sagt Energieministerin Doris Leuthard. Doch groß stören daran tut sich eigentlich niemand. Wir sagen, warum. Die Terroranschläge von Paris haben dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA eine neue Wende gegeben. Der Kampf gegen den Terror hat Themen wie Schulden oder Steuern abgelöst. Damit ändert sich auch die Ausgangslage für die Kandidaten. Denn einige haben keine Ahnung von Außenpolitik. Andere rufen ihre Parolen jetzt noch schriller in die Menge und alte Hasen sozusagen versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen, um sich wieder ins Rennen zu bringen. USA-Korrespondent Bert Soltermann.
Marco Rubio möchte US-Präsident werden. Am Wochenende hat er seinen ersten offiziellen TV-Spot geschaltet. Das Thema, keine Überraschung, der Kampf gegen die Terrororganisation IS.
What happened in Paris could happen here.
Die Anschläge von Paris können auch hier in den Vereinigten Staaten passieren, sagt der Republikaner.
These are radical terrorists who want to kill us because we let women drive. Because we let girls go to school.
Das sind radikale Terroristen, die uns töten wollen, weil wir Frauen mit Auto fahren lassen und Mädchen in die Schule schicken. Mit diesen Terroristen könne man keine Kompromisse eingehen.
Either they win or we do.
Entweder gewinnen die Terroristen oder wir. Marco Rubio hat sich von Anfang an als Außenpolitiker positioniert, der die Weltlage durchaus differenzierter analysieren kann als in diesem 30-Sekunden-Spot. Doch bis zu den Anschlägen war die Außenpolitik ein Thema unter vielen. Immigration und Steuerpolitik standen stärker im Mittelpunkt. Das hat sich in den letzten Tagen völlig geändert. Rubio versucht jetzt, seine Stärke auszuspielen und seine Umfragewerte steigen. Auch Hillary Clinton kann derzeit punkten. Präsident Barack Obamas ehemalige Außenministerin sorgt mit einer Rede für Aufsehen, in der sie ihre umfassende Anti-IS-Strategie darlegt. Wenn wir etwas aus dem Irakkrieg gelernt haben, so Clinton, dann das, dass die lokalen Kräfte selber für die Sicherheit sorgen müssen. Wie Obama ist sie gegen den Einsatz von US-Bodentruppen in Irak und Syrien, aber anders als Obama setzt sie sich für ein Flugverbot in Syrien ein und kann sich eine Kooperation mit dem syrischen Präsidenten Assad vorstellen. Zuerst müsse der IS besiegt werden, erklärt sie. Und dann müsse eine politische Lösung gefunden werden, wohl eine ohne Assad. Während Kandidaten wie Clinton oder Rubio aufzeigen, wie sie im Weißen Haus gegen die Terrorgefahr vorgehen würden, agieren andere eher hilflos. Der Republikaner Jeb Bush hat ein schweres familiäres Erbe. Und Ben Carson hat keine Ahnung. Das jedenfalls sagt ein Carson-Berater der Zeitung New York Times. Der Republikaner Rand Paul steht mit seiner isolationistischen Außenpolitik etwas schräg in der Landschaft. Und der Sozialist Bernie Sanders will nur über Wirtschaftsthemen reden. In den Tagen nach Paris haben im US-Wahlkampf die erfahrenen Außenpolitiker Aufwind. Und Donald Trump. Der Immobilienmogul ist erneut die Ausnahme. Er äußert sich noch schriller als sonst. Er fordert die Registrierung von Muslimen in den USA und eine Observierung von Moscheen. Und im Kampf gegen den IS soll das umstrittene Waterboarding wieder eine legitime Methode sein, um Informationen aus Gefangenen herauszufoltern.
Well, we have to be strong. You know, they don't use waterboarding over there. They use chopping off people's heads.
Wir müssen stark sein. Der IS setzt kein Waterboarding ein, die köpfen ihre Gefangenen einfach, so Trump. Auch dessen Umfragewerte sind seit den Anschlägen von Paris wieder am Steigen.
In 14 Minuten ist es eins. Dunkelheit auf der Halbinsel Krim. Die zweite Nacht musste die Bevölkerung ohne Licht und ohne Heizung auskommen. Nach dem Angriff auf Stromleitungen in der Ukraine bleibt Strom auf der von Russland annektierten Krim knapp. Die russischen Behörden haben am Wochenende den Notstand ausgerufen. Ich habe David Nauer in Moskau gefragt, was bedeutet dieser Blackout, dieser Stromausfall für den Alltag auf der Krim? Was funktioniert alles nicht mehr?
Nun, viele Haushalte und Unternehmen haben keinen Strom oder eben nur stundenweise Strom. Viele Straßenlampen sind auch dunkel und deswegen bleiben auch die meisten Geschäfte und Behörden heute geschlossen. Auch die Schulen sind nicht offen. Wichtige Objekte aber funktionieren. Krankenhäuser zum Beispiel oder auch der Flughafen sind ganz normal in Betrieb. Die Bewohner der Krim scheinen es ziemlich gelassen zu nehmen, dass sie da ein bisschen im Dunkeln sitzen. Es gibt Berichte, wo die Leute sagen, naja, wir saßen zu Hause, hatten kein Fernsehgerät, weil es nicht funktionierte. Da sind wir einfach spazieren gegangen und haben viele andere Leute getroffen, die ebenfalls einfach durch die dunkle Stadt spazieren.
Hinter dem Anschlag auf die Stromleitungen sollen Krim-Tataren sowie ukrainische Nationalisten stehen. Sie sollen nun auch den Wiederaufbau der Leitungen sabotieren. Mit welchem Ziel tun sie das?
Nun, viele Krim-Tataren und auch viele Ukrainer können sich nicht damit abfinden, dass die Krim jetzt einfach annektiert wurde von Russland. Und sie führen einen verzweifelten Kampf. Seit etwa 2 Monaten blockieren Aktivisten den Lastwagenverkehr auf die Krim. Sie lassen vor allem keine Lebensmittellieferungen aus der Ukraine auf die Krim. Das Ziel derjenigen, die nun diese Strommasten gesprengt haben, ist wohl auch einfach, aufmerksam darauf zu machen, dass das Problem Krim immer noch nicht gelöst ist und natürlich auch die Welt daran zu erinnern, denn die Welt hat sich ja in den letzten Wochen anderen Dingen zugewandt.
Auch Russland hat sich anderen Dingen zugewandt. Machen sich die Krim-Tataren allenfalls Russlands Einsatz in Syrien zunutze? Versuchen sie davon zu profitieren, dass der Kreml derzeit andere Prioritäten hat als die Krim, den Ukraine-Konflikt?
Ja, es ist tatsächlich so, dass in Russland die Ukraine inzwischen nur noch ein Nebenthema ist. Das russische Fernsehen berichtet vor allem über die Siege der russischen Luftwaffe in Syrien. Das heißt aber nicht, dass der Kreml, dass Russland die Krim wieder hergeben wird. Im Gegenteil, in Moskau ist eigentlich klar, die Krim ist russisch und sie bleibt es auch. Der Versuch der Krim-Tataren, jetzt hier ein bisschen Wind zu machen, auf das Thema aufmerksam zu machen, wird faktisch nichts ändern. Ich denke eben, wie ich gesagt habe, es geht vor allem darum, die Weltöffentlichkeit noch einmal an dieses Problem zu erinnern.
Die Krim-Tataren sind auf der Krim in der Minderheit. Wie sieht es denn aus mit der Mehrheit der Bevölkerung, welche ja dafür war, zu Russland zu gehören? Ist das immer noch so, auch wenn der Integrationsprozess offenbar harzt?
Ja, was man von der Krim hört, sind immer noch sehr viele Menschen zufrieden und glücklich, Teil Russlands zu sein, jetzt zu Russland zu gehören. Aber es gibt auch schon Enttäuschung, weil sich viele Menschen sehr viel von diesem Anschluss erhofft haben. Sie haben gedacht, mit Russland wird vieles besser, die Löhne steigen, es wird einfach alles insgesamt besser. Stattdessen gibt es jetzt viele neue Probleme. Die Wirtschaft ist wie in ganz Russland in einer schweren Krise. Der Tourismus ist ebenfalls teilweise eingebrochen. Und Russland kann nur begrenzt helfen, denn es hat selber große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Also es gibt eine Enttäuschung, aber insgesamt ist der Tenor schon immer noch, wir sind froh, dass wir zu Russland gehören.
Sagt David Nauer, unser Korrespondent in Moskau. Wer Bares braucht, holt es meistens an einem Geldautomaten. Diese nützlichen Maschinen stehen fast an jeder Ecke. Doch die Firmen, welche sie aufstellen, machen damit nicht mehr das große Geschäft. Darum schließen sich nun die Nummern 2 und 3 der Branche, die US-Firma Diebold und die deutsche Wincor Nixdorf, zusammen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Bargeld verliert an Bedeutung. Insbesondere in den USA oder in nordeuropäischen Ländern wie Schweden bezahlen die Leute je länger, je weniger in bar. Neue Bezahlsysteme verdrängen das Bargeld. In Läden oder Restaurants zücken die Kunden schnell die Karte, halten sie an das Lesegerät und drücken die OK-Taste. Untereinander überweisen sich immer mehr Leute Geld via Apps, übers Handy oder den Tablet-Computer. Und im wachsenden Online-Markt spielt Bargeld ohnehin keine Rolle. Die Nachfrage nach Geldautomaten könnte also über kurz oder lang sinken, jedenfalls in Industrieländern. In Schwellenländern wächst der Markt zwar noch, neue Geldmaschinen werden weiterhin aufgestellt. Bloß auf diesen Märkten treten immer neue, kleine Konkurrenten auf, mit besseren Geräten, mit mehr Funktionen und machen so den bestehenden großen Anbietern wie Wincor Nixdorf das Leben schwer. Der Preisdruck ist enorm. Jahr für Jahr werden die Geldmaschinen um rund 8% billiger. Damit bleibt den Herstellern immer weniger in der eigenen Kasse. Doch nicht nur die neue Konkurrenz macht Unternehmen wie Wincor Nixdorf zu schaffen. In vielen Ländern, die für die Geldautomatenbranche wichtig sind, harzt es nach den jüngsten Wirtschafts- und Währungsturbulenzen, etwa in der Türkei oder in Russland. Und die europäischen Banken halten sich mit Investitionen generell zurück. Deshalb beschloss Wincor Nixdorf bereits diesen Frühling, sich neu auszurichten, weg von der Hardware hin zur Software. Denn die neuen Bezahlsysteme brauchen ausgeklügelte Computerprogramme im Hintergrund. Hier verspricht man sich höhere Einnahmen. Zuerst wollten die Deutschen diese Zukunft allein in Angriff nehmen. Annäherungsversuche der US-Konkurrentin Diebold wiesen sie stets entschieden zurück. Doch nun hat der Chef von Wincor Nixdorf seine Meinung geändert. Seine Firma soll zusammen mit Diebold aufschließen zum Weltmarktführer der US-Firma NCR. NCR hat bereits vor längerem erkannt, dass das Softwaregeschäft immer wichtiger wird. Mit verschiedenen Zukäufen hat das Unternehmen dieses Segment kräftig ausgebaut. Diesen Vorsprung muss die neue Diebold Nixdorf erst noch wettmachen, damit Cash nicht mehr nur aus den Automaten kommt.
In Zukunft sollen auch psychiatrische Kliniken über Fallpauschalen abrechnen, so wie das die Spitäler bereits tun. Doch die Psychiater und Psychiaterinnen sind skeptisch. Und nicht nur sie. Auch die Krankenkassen stehen nicht hinter dem geplanten Modell. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Wie viel kostet die Behandlung einer schweren Psychose oder eines Burnouts? In gut 2 Jahren sollen auch psychiatrische Kliniken pauschal abrechnen. Geht es nach den aktuellen Plänen, würde während der ganzen Behandlung mit Tagespauschalen abgerechnet. Zwischen dem 8. Kliniktag und dem 60. Tag kämen Fallpauschalen hinzu. Diese Kombination von Tages- und Fallpauschale würde die Diagnose, den Schweregrad der Erkrankung und die Dauer der Behandlung berücksichtigen. Das ist nicht sinnvoll, sagen Ärzteschaft und Krankenkassen. Beim Verband Santé Suisse spricht Stefan Colombo von zu großen Tarifsprüngen, etwa vom 7. zum 8. Behandlungstag in der Klinik.
Das führt dazu, dass die Vergütung sich schlagartig verdoppelt. Und das setzt für die Leistungserbringer falsche Anreize.
Das heißt, die Kliniken sind versucht, den Patienten oder die Patientin noch einen Tag länger zu behalten, um die Pauschale zu verbuchen. Diese Gefahr sieht auch die Ärztevereinigung FMH. Die Schlussfolgerungen von FMH und Santé Suisse für das geplante Tarifsystem sind trotz dieser übereinstimmenden Einschätzung grundsätzlich verschieden. Santé Suisse möchte nur Fallpauschalen. Anders die Ärzteschaft. Sie möchte ganz auf die Fallpauschalen verzichten und nur mit Tagespauschalen abrechnen. FMH-Vizepräsident Pierre-François Cuenot.
Die Idee, dass man zwischen diesen Grunddiagnosen unterscheidet und nachher zwischen intensiven und nicht intensiven Fällen, das ist richtig. Da, wo wir sagen, dass das nicht gut ist, ist dieser Fallpauschalenanteil. Das sollte man weglassen.
Fallpauschalen machen aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte keinen Sinn bei psychischen Erkrankungen, weil Therapie und Dauer sehr individuell sind. Wird bei zwei Menschen eine schwere Depression diagnostiziert, so unterscheidet sich ihr Weg zur Genesung. Stefan Colombo von Santé Suisse räumt zwar ein, dass eine Pauschale den Einzelfall nicht abbilde,
aber über das Gesamte betrachtet erkennt man eben doch Muster und weiß, bei diesen Diagnosen mit diesen Leistungen dauert ein Aufenthalt durchschnittlich so und so lange. Das mag sein, dass man es in der Psychiatrie weniger stark pauschalisieren kann und trotzdem erlaubt die Statistik, gewisse Muster zu erkennen und das für den Tarifbau zu verwenden.
Gemäß jüngster Statistik von 2013 ließen sich rund 60.000 Menschen in der Schweiz stationär behandeln. Im Schnitt blieben sie gut 36 Tage in der Klinik. Deutlich mehr, nämlich rund 1,6 Millionen Menschen, waren in ambulanter Behandlung. Unter ambulanter Behandlung laufen auch die Tages- und Nachtkliniken. Sie spielen dort eine wichtige Rolle, wo Behandelte von der stationären Therapie Schritt für Schritt in die ambulante Therapie und in den Alltag danach geführt werden. Die Ärztevereinigung FMH möchte, dass die Tages- und Nachtkliniken künftig mit dem stationären Tarif abrechnen können, um Fehlanreize zu vermeiden. Pierre-François Cuenot.
Tages- und Nachtkliniken sind sogenannte Zwischenstrukturen. Das ist nicht ganz ambulant und das ist auch nicht ganz stationär. Und wenn das nicht richtig abgegolten wird, da gibt es die Versuchung, dass man den umgekehrten Trend vom Ambulant zurück ins Stationäre beobachtet, nur rein aus finanziellen Gründen. Und das wäre für die Patienten nicht gut.
Neben diesen grundsätzlichen Fragen zu den Pauschalen sind zahlreiche weitere Punkte offen. Wie oft etwa sollen die Patientinnen und Patienten eingestuft werden während der Behandlung? Und wer macht die Einschätzung? Sie müssen bis 2018 geklärt sein.
Die Öffnung des Schweizer Strommarktes bleibt auf halbem Weg stecken. Zwar können große Unternehmen ihre Stromlieferanten frei wählen, nicht aber Haushalte und KMU. Für diese kleineren Kunden wird es auch noch eine Weile dauern. Statt wie geplant 2018 kommt die vollständige Öffnung nicht vor 2020. Wer aber meint, das ärgere viele, irrt sich. Klaus Ammann erklärt, warum.
Der Bund ist im Verzug, das bestätigt Energieministerin Doris Leuthard.
Wir sind wirklich im Rückstand, das ist so. Aber ein Jahr früher oder später spielt für mich nicht die grosse Rolle. Ich will lieber eine breite Akzeptanz und dafür jetzt auch die Zeit nutzen.
Zuerst, so die Bundesrätin, müsse das Parlament mit der Energiestrategie 2050 die Richtung für den Strommarkt definieren. Dann aber wolle sie die vollständige Öffnung vorantreiben. Denn ohne Öffnung kein Stromabkommen mit der EU. Die Verzögerung wird zwar offiziell von vielen bedauert, so richtig aufschreien will aber niemand. Zu stark hat sich der Strommarkt seit Beginn der Liberalisierung verändert. Seit 6 Jahren können Firmen, die sehr viel Strom brauchen, ihren Lieferanten auf dem freien Markt wählen, und zwar auch im Ausland. Anfangs taten dies wenige. Die Preise auf dem freien internationalen Strommarkt waren höher als diejenigen ihres bisherigen Schweizer Produzenten. In den letzten Jahren hat sich das Blatt gewendet. Die internationalen Preise sind abgestürzt, weil die Nachfrage nach Strom gesunken und gleichzeitig viel subventionierter Strom aus Kohle, Sonne und Wind auf den Markt gekommen ist. Unterdessen bestellt jeder zweite Schweizer Grossverbraucher Strom vom freien Markt, sprich aus dem Ausland, Tendenz steigend. Für die Schweizer Produzenten ein Problem. Sie bringen ihren Strom, den sie zu grossen Teilen in Wasserkraftwerken generieren, auf dem freien Markt nur los, wenn sie ihn unter den Produktionskosten verkaufen. Da sind sie froh um die rund 4 Millionen Privathaushalte und KMU, die den Anbieter nicht wählen können. Noch nicht. Für David Thiel, den Chef von IWB, den Industriellen Werken Basel, die an verschiedenen Wasserkraftwerken beteiligt sind, ist klar, käme die vollständige Öffnung des Strommarktes heute, dann würde das Geschäft deutlich schwieriger.
Wir versuchen uns jeder Marktordnung optimal auf unsere Kunden einzurichten. Wir denken aber, dass in der heutigen Situation zu viele Unsicherheiten sind. Ich sage es mal kurzfristig 2016, 17, 18, 19, dass eine Marktöffnung vielleicht eher kontraproduktiv sein könnte.
Sprich, die ökologisch sinnvollen Wasserkraftwerke könnten derart unrentabel werden, dass sie abgeschaltet werden müssten. Bei anderen Schweizer Stromproduzenten tönt es ähnlich. Grundsätzlich hegen sie große Hoffnungen in die vollständige Liberalisierung. Doch zuerst müssten die künstlichen Ungleichgewichte auf dem Markt, sprich die Subventionen besonders im Ausland, beseitigt oder kompensiert werden. Ungewiss bleiben auch die Aussichten für Privathaushalte und KMU. Sie könnten mit der vollständigen Öffnung zwar den Produzenten frei wählen, günstiger würde der Strom für sie aber wohl kaum.
Und mit dem Bericht von Klaus Ammann ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten, Argentinien setzt auf den politischen Wechsel. Die Hoffnung heißt Mauricio Macri und kommt aus schwerreichem Haus. Der neue Präsident soll das Land wirtschaftlich aus der Misere holen. Dazu das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Pascal Schmitz.
Zypern hat 6 Männern die Einreise verweigert, die am Samstagabend vom Euro-Airport Basel-Mühlhausen-Freiburg abgeflogen waren. Der Grund für die Einreisesperre? 3 der Männer sollen islamischen Extremisten nahestehen. 2 Wochen nach dem Tod von Helmut Schmidt nimmt Hamburg Abschied vom ehemaligen Bundeskanzler. Die Beerdigung begann mit einem Staatsakt. Die Zeremonie in der Kirche St. Michaelis fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Gotthard-Bahnstrecke ist wieder offen. Nach dem Steinschlag vom Wochenende fahren sowohl Güter- als auch Personenzüge wieder zwischen Erstfeld und Göschenen. Laut einer SBB-Sprecherin ist der betroffene Abschnitt allerdings bis Donnerstag nur einspurig befahrbar.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.